Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 86, Zwischentöne aus Digitalien. Bei dir alles gut?
Ja, ich bin hergekommen, trotz der medialen Aufmerksamkeit Braunschweigs heute. Selbst die Tagesschau berichtet über unser Feuer.
Genau, es gab ein großes Feuer in Braunschweig und das ist ja auch ein digitales Thema sozusagen, denn es gab Warnungen auf den Smartphones und das hat doch gut geklappt irgendwie, so wie ich das beobachtet habe. Hast du auch Warnungen bekommen? Nee, du warst ja in Wolfsburg, ne? Dann hast du wahrscheinlich keine bekommen.
Nee, aber ich habe auf X und auf anderen Plattformen, Huch, ist heute Warntag? Nee, es ist kein Warntag, sondern es tat tatsächlich ein Ereignis.
Mal kein Test, sondern mal ein Ernstfall. Genau, und damit sind wir schon angekommen hier in Episode 86 von Logbuch Digitalien. 86, mein Geburtsjahr, das passt doch, ist da richtig ein Zusammenhang heute. Christian, und wir wollen einsteigen mit ein paar Google-Themen. Mhm. Was hast du denn mitgebracht als erstes?
Also Leute, die ein iPhone oder im iOS-Universum unterwegs sind, kennen schon seit ein paar Jahren das Find My-Netzwerk. Dazu gehören ja unter anderem auch die AirTags und andere Produkte, wie zum Beispiel VanMoof hat das Bike ins Find My-Netzwerk eingepflegt. Und wer dieses Netzwerk kennt, der weiß halt zu schätzen, dass man ja gewisse Dinge, Orte, auf sie gesagt, die AirPods sind, die AirTags sind oder ähnliches halt orten kann. Und Google geht jetzt auch diesen Weg und öffnet sein eigenes Netzwerk. Bisher geht das schon zum Beispiel bei den Pixel-Geräten, die auch zu finden in einem Netzwerk, aber es wird jetzt auch erweitert und man munkelt auch, dass zur Google I.O. Ähnliche Tags, also Anhänger für Schlüsselband, die man oder halt auch in den Rucksack packen kann, auf den Markt kommen.
Gibt es ja auch von anderen Anbietern. Ne? Ich glaube, Apple war da ja auch gar nicht der Erste, sondern es gab ja vorher schon diese anderen Tags. Gibt es die überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, wie die hießen.
Ja, Chipolo ist ein ziemlich großer Hersteller, die auch nicht nur das in so einer kleinen, runden Scheibenform haben, sondern auch als Kreditkarte, also klein fürs Portemonnaie. Aber es gibt halt auch diverse andere Hersteller. Wenn man bei Amazon mal guckt oder auch selbst Aldi hat die regelmäßig im Angebot. Wobei man da so ein bisschen unterscheiden muss. Die volle Find My-Funktionalität haben tatsächlich nur die AirTags. Das heißt, dass man sich halt auch mit dem Pfeil navigieren lassen kann. Die anderen können halt auch geortet werden und klingeln. Aber diese einige Zusatzfeatures hat, wie gesagt, nur die Original-Apple-Produkte.
Hat Google denn schon gesagt, ob das auch mit den Apple-Geräten zusammenarbeitet oder kann man dann nur von Android-Geräten gefunden werden?
Also ich glaube, der große Plan im Hintergrund ist es, irgendwann mal zu koppeln. Aktuell würde ich aber sagen, so habe ich es zumindest verstanden, bleibt es erstmal nur im Android-Universum. Wobei das natürlich auch schon groß ist und man muss ja auch fairerweise sagen, auch die Apple AirTags, wenn sie im Verloren-Modus sind, können von Android-Geräten gelesen werden.
Okay, ja, alles klar. Ja.
Also das hatte Apple schon immer eingebaut, dass man halt nicht den UH1-Chip oder den Ultra-Wideband-Chip braucht in einem iPhone, sondern dass das auch per Bluetooth LE in der Form funktioniert. Und das funktioniert. Ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass es andersherum halt auch möglich ist, Android-Tags oder Pixel-Tags oder wie auch immer sie dann heißen, zu orten.
Würde ja auch Sinn machen, gerade bei so einer Funktionalität, wenn man sich da nicht auf verschiedene Standards verständigt, sondern einen gemeinsamen Standard entwickelt, wäre ja auf jeden Fall wünschenswert. Noch was anderes von Google habe ich gefunden vor ein paar Tagen. Gibt ja so schöne AI, künstliche Intelligenz-Zusatzfunktionen in der Fotos-App und da wird ja auch immer bei neuen Pixel-Geräten wird da ja groß für die Werbetrommel gerührt, dass man sich ein neues Pixel-Gerät kauft, um bestimmte KI-Funktion nutzen zu können. Ja, und demnächst, genauer gesagt am 15. Mai, da werden diese ganzen AI-Funktionen, die im vergangenen Jahr für die 8er Pixel-Generation vorgestellt wurden, für alle geöffnet.
Auch der magische Audioradierer?
Also es geht um Fotos, ne? Geht um Google-Fotos, genau. Der magische Audioradierer weiß ich nicht. Das ist ja in der Recorder-App, glaube ich, ne? Oder in welcher App funktioniert das?
Nee, der ist auch in Fotos. Wenn du ein Video hast, kannst du dann praktisch über diese Tools halt den Audio-Eraser halt dazu schalten. Und da wäre halt die Frage, ob das auch funktioniert, weil ich habe immer so verstanden, dass das praktisch den G3-Tensor braucht und nicht auf den G1, also auf den Pixel 6 und ähnlichen Geräten halt läuft. Aber müssen wir mal gucken.
Also es geht auch um Foto an Blur, also da kann man ein bisschen verwackelte Fotos schärfer rechnen lassen. Magic Eraser, also man kann störende Elemente wie eine Mülltonne im Hintergrund rausrechnen lassen. Und Porträtlicht, ne, um eben Selfies zu verbessern. Es geht aus dem Post auf dem offiziellen Google-Blog auch nicht so richtig draus hervor, welche Geräte damit kompatibel sind. Natürlich braucht man einen bestimmten Prozessor, die das dann eben unterstützen können. Und es wird auch ein Limit geben. Ich habe mich da so ein bisschen durchgewühlt durch die ganzen FAQs und Hilfeseiten. Und es wird wohl ein Limit geben von 10 gespeicherten Fotos. Auf Pixelgeräten ist es unbegrenzt, aber auf anderen Android-Smartphones muss man dann ein Google One-Abo mit 2 Terabyte Speicher abschließen, um das nutzen zu können. Genau, und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema und ein bisschen auch Ärgernis, würde ich irgendwie behaupten. Eine ja wirklich tolle Funktion bei Google One, also bei diesem Speicherdienst von Google. Man kann ja sich Cloud-Speicher dazu kaufen. Ich habe zum Beispiel 2 Terabyte seit ein paar Monaten, bezahlt man, meine ich, 99 Euro im Jahr dafür. Und ein Feature, was man da extra bekommen hat, ist ein VPN-Dienst. Also wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und sich im Hotel oder im Flughafen in ein nicht geschütztes WLAN einloggt, konnte man auf seinem Handy, auf den Pixel-Smartphones ganz bequem in diesen Schnelleinstellungen das VPN von Google aktivieren und dann war man sicher im Netz unterwegs. Und das wird jetzt verschwinden, Christian.
Genau.
Jedenfalls für die meisten.
Ende 2024 soll damit Schluss sein. Also wer das auch im Google One-Abo halt drin hat, wird es dann nicht mehr finden. Es gibt eine Ausnahme. Alle, die einen Pixel 7 und neuer haben, werden halt letztendlich, da wird das Ganze noch weitergeführt. Bis wann ist auch völlig unklar. Da geistern auch unterschiedliche Zahlen im Netz herum. Aber die werden erstmal bis Ende 2024 verschont.
Und Aussage von Google ist auch, dass es sehr wenig genutzt wurde. Das ist einer der Gründe, warum sie das einstellen. Weiß ich auch nicht, warum, vielleicht zu wenig Werbung für gemacht oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man kennt ja so VPN-Dienste wie ExpressVPN, NordVPN und solche Anbieter. Die haben ja diese Funktion, weswegen die meisten Leute das auch abonnieren. Man kann quasi Webseiten wie Netflix, irgendwelchen Streaming-Anbietern vorgaukeln, dass man beispielsweise in den USA sitzt und kann dann ein ganz anderes Angebot sich angucken. Und das ging natürlich mit diesem Google VPN nicht. Das war wirklich nur dafür da, um sicher zu surfen.
Ich glaube, das ist auch der Punkt. Also viele nutzen das halt im Ausland, um halt lokale Mediatheken oder ähnliches freizuschalten. Also NordVPN ist natürlich einer der größten und der Platzhirsch. Und da haben viele dann halt sowieso schon ein VPN-Abo und haben deshalb Google VPN nicht genutzt. Also bei mir ist es das Gleiche. Also ich habe auch NordVPN, aber Google VPN ist halt, ja, machst du an, aber du kannst keinen Server auswählen. Du bist so ein bisschen gefangen in dem, was Google dir vorgibt. Da ist NordVPN halt besser. Und was man ja auch sagen muss, Microsoft ist mit seinem Defender und mit seinem Microsoft VPN, was im Office 365 inkludiert, ist ja auch auf den Markt gekommen. Sodass du eigentlich, viele haben ja auch das 365-Abo, noch einen weiteren VPN-Player im Markt hast, der das halt auch kostenlos mitgibt. Ich kann das nachvollziehen, dass es halt nicht viel genutzt worden ist.
Ist das auch im privaten drauf? 365-Abo? Ja. Okay, alles klar. Dann ist natürlich eine große Konkurrenz und was ich auch gelesen habe, es gab ein Problem unter Windows. Man konnte ja Google VPN auch unter Windows nutzen und da gab es auch irgendwie ein Sicherheitsproblem. Könnte auch dazu geführt haben, dass man sagt, ja, man führt das Ganze nicht weiter. Aber schade, vielleicht kommt ja irgendwie ein anderer Dienst. Vielleicht wieder so ein Spielestreaming, Christian. Oh. Stadia.
Arcade und wieder, ah, oh, nee.
Genau, nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Wir sind ja nicht so die Gamer, ne? Genau.
Ja.
Eine interessante Sache, bevor wir gleich noch mal ein bisschen Musik hören wollen, habe ich gestern noch gelesen, nämlich von Adobe. Wir haben ja schon öfter mal über Adobe Firefly gesprochen. Das ist ja diese generative KI von Adobe, wo man sich bislang Bilder oder Grafiken generieren lassen kann. Und im Hintergrund werkelt Adobe an Adobe Firefly auch für Bewegtbild, also für Videoinhalte. Und auf einer Messe in den USA, die sich um Video- und Medienproduktion dreht, hat Adobe jetzt eine neue Beta von Adobe Premiere Pro, also von dem professionellen Videoschnittprogramm des Unternehmens, vorgestellt. Und da drin ist es möglich, über Adobe Firefly Videoinhalte generieren zu lassen. Total beeindruckend. Die haben beispielsweise ein Video gezeigt von einem geöffneten Koffer und haben da beispielsweise Diamanten rein generieren lassen oder Quietscheentchen so als Beispiel, oder haben eine Aufnahme gezeigt, wo sie was Störendes an der Wand haben wegretuschieren lassen, oder man kann beispielsweise Aufnahmen verlängern lassen. Wenn man jemanden gefilmt hat und man braucht vielleicht noch ein paar Sekunden mehr, dann kann Adobe Firefly das generieren. Wirklich beeindruckend. Mal gespannt, wie das dann in der Realität funktioniert. Kann man auf jeden Fall inzwischen schon ausprobieren, wer ein Creative Cloud-Abo hat. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Kann die Adobe Premiere Beta sich installieren und da ein bisschen mit rumwerkeln.
Markus, wann bist du das letzte Mal mit dem ICE gefahren?
Mit dem ICE im Februar.
Kannst du dich noch dran erinnern? So klassisches Großraumabteil, der Platz mit dem Tisch, also die Viererkombination. Wo sind denn da die Steckdosen?
Ich glaube, oben auf dem Tisch, oder? Am Fenster? Nee, habe ich falsch in Erinnerung?
Richtig, sie sind in der Mitte zwischen den beiden Sitzen und es ist eine Steckdose.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Und die ist auch immer sehr wackelig. Ich glaube, ich hatte da mal ein Ladegerät reingesteckt und dann irgendwie, wenn es ein bisschen gehuckelt hat auf der Piste sozusagen, da ist dann der Ladevorgang abgebrochen.
Richtig. Und jetzt kommt nämlich so ein einzelnes Phänomen von uns Deutschen. Pro Steckmöglichkeit ein einzelnes Ladegerät mit einem einzigen Kabel. Mhm. Und wir haben auf spiegel.de einen guten Test gefunden, der da heißt: Schluss mit dem Steckdosenstau, Ladegeräte mit USB Typ C im Test. Und wir werden ja nicht Logbuch Digitalien, wenn wir euch nicht auch einen Pro-Tipp mitgeben sollen. Guckt euch wirklich mal diesen Artikel an, weil es geht darum, dass es Ladegeräte gibt, die halt mehrere Ports haben, um halt gleich mehrere Geräte gleichzeitig laden zu können. Und da gibt es einen aber kleinen, feinen Unterschied zwischen diesen ganzen Geräten. Also bitte nicht dran denken, nur weil da sehr viele USB-Typ-C oder USB-A-Ports sind, dass ich damit alle Geräte gleich schnell laden kann, sondern man muss ein bisschen darauf achten, wie viel der einzelne Port an Leistung halt abgibt. Und einige denken sich dann, das iPad lädt aber nicht. Ja, ist klar, weil letztendlich, wenn das Gesamtladegerät nur 20 Watt hat, auf drei Ports verteilt, dann bleibt an der anderen Stelle halt für die anderen Geräte zu wenig über. Und da wird es halt nochmal sehr gut erklärt, auch die neue GaN-Technologie. Also das ist die, wie soll ich sagen, die Zusammenfassung, dass die Ladegeräte nicht mehr so heiß werden und sich praktisch erhitzen, sondern dass man einen anderen Metallverbundstoff genommen hat, der die Wärmeentwicklung viel besser eindämmen kann und ableiten kann. Und deswegen empfehlen wir sehr, sehr den Artikel. Und den werden wir natürlich auch nochmal in den Shownotes beziehungsweise auf unserer Seite halt verlinken. Und wichtig ist eigentlich diese Kennzahl. Also wenn ihr euch so ein Ladegerät kauft, achtet bitte darauf, dass es mindestens 60 Watt Ladeleistung hat. Das ist ungefähr das, was so ein klassisches 13 Zoll Notebook auch braucht, um damit geladen zu werden. Und das ist, wie gesagt, viele USB Typ C und auch A-Buchsen in der Kombination halt hat, weil ihr immer in der Situation seid, vielleicht das eine oder andere Kabel noch nicht ausgetauscht zu haben, und somit seid ihr auf der sicheren Seite. Beziehungsweise auch der zweite Vorteil ist, deswegen gerade auch nochmal die Bahnfahrt im ICE, vielleicht brauchst du nicht alle 4 oder 5 Steckplätze, die du an diesem neuen Ladegerät hast, kannst aber deinen Zug mit Reisenden natürlich eine Möglichkeit des Ladens geben.
Genau, es kommt immer darauf an, was man für Geräte zu Hause hat. Ich habe gesehen, Bandbreite da so zwischen 35 und über 100 Euro, und man kann, glaube ich, so als Pi mal Daumengröße sagen, je teurer das Ladegerät, desto mehr Leistung bringt es auch. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anhaltspunkt.
Ja, und es ist natürlich auch, wenn ich so ein Gerät benutze, brauche ich nicht irgendwie 3 oder 4 oder 5 Netzteile mitschleppen, sondern ich kann halt mein Reisegepäck auch minimieren, indem ich mir ein vernünftiges, hochleistungsfähiges Ladegerät mal zulege.
Genau, merkt man ja auch bei den Powerbanks. Ich habe auch zum Beispiel eine ältere Powerbank, da dauert das ewig, mein Handy zu laden. Und wenn ich mir eine neuere wahrscheinlich kaufen würde, die hätte eine viel stärkere Ausgangsleistung. Also auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir werden den Artikel auf jeden Fall verlinken. Ja, und dann hat Christian mir bei der Sendungsvorbereitung ein bisschen Angst bereitet. Das Ende von DSL und VDSL in Deutschland. Demnächst sind wir alle offline, Christian.
Na, so hart und schnell wird es nicht kommen, aber das große Stichwort ist natürlich IPv4-Adressen und ähnliches. Also das Kupfernetz ist an seiner Belastungsgrenze. Deswegen wird auch so viel Werbung für Glasfaser und möglichst viele Leute auf den Glasfaserzug aufspringen zu lassen, damit halt Kupferkapazitäten halt frei werden. Und in einigen Bereichen in Deutschland, wo halt, wie gesagt, der Glasfaserausbau halt sehr hoch ist, überlegt halt die Telekom schon tatsächlich, Sachen abzuschalten. Also ich habe letztens eine Doku gesehen, fand ich sehr spannend. Ahrtal, wissen ja noch viele, die große Flutkatastrophe. Und man hat natürlich dann anfangen müssen, das Ahrtal komplett neu aufzubauen, auch telekommunikativ. Und hat da natürlich konsequent nur Glasfaser gezogen. Und die sagen, wir stellen das Kupfernetz in einigen Ortsteilen beziehungsweise in einigen kleinen Städten halt einfach ab, weil es macht gar keinen Sinn mehr. Und so werden wir über kurz oder lang halt in Deutschland auch irgendwann an den Punkt kommen. Und in Insight Digital wurde das halt in dem Artikel auch nochmal erklärt, wie das aktuell halt aussieht, dass es noch kein fixes Abschaltdatum gibt. Es gibt diese Daten, die 2033, 2035 im Netz halt rumgeistern. Die sind aber noch nicht 100%ig bestätigt worden. Aber in so Orten wie Stadtteilen von Wiesbaden oder Bad Salzungen, da legen die gar kein Kupfer mehr in die Straße und denken halt über Abschaltung nach.
Genau, wenn die Glasfaserabdeckung gut ist, ne, braucht man es eben auch nicht mehr. Aber ich glaube, so für die letzten paar Meter wird immer noch Kupfer eingesetzt. Oder auch bei Glasfaser, oder? Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
Nein, es gibt bei einigen halt letztendlich, da ist der Glasfaseranschluss gerade im ländlichen Raum bis zum Verteilerkasten, auf Deutsch gesagt. Hier im städtischen Raum ist es tatsächlich eher FTTH, also Fiber to the Home, dass du tatsächlich den Glasfaseranschluss bis ins Haus reinbekommst.
Okay, ich glaube, du bist auch Glasfaserkunde mittlerweile,
ja, und
oder?
Ich habe auch eine Glasfaserdose in der Wohnung.
Okay, alles klar, ja. Und da hängt dann der spezielle Router dann dran, oder wie funktioniert das?
Naja, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder hast du einen glasfaserfähigen Router, aber die neue Generation kann in der Regel immer beides. Oder du kannst ein extra externes Glasfasermodem haben, was dann praktisch eine Cat7-Kabelverbindung aufbaut. Die steckst du dann in den Router an den Warnport und kriegst dann darüber das Signal. Also das ist halt auch möglich.
Und bist du zufrieden mit deinem Glasfaseranschluss? Gute Erfahrung, ja. Was hast du für Geschwindigkeit?
Ich habe gebucht, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, einen klassischen Telekom-Tarif. 500 Mbit down, 100 Mbit up, kriege geliefert 580 Mbit down und 125 up.
Sogar mehr. Bei DSL war ja immer klassisch, dass man ein bisschen weniger bekommen hat, als man bezahlt hat.
Also ich habe mehr.
Sogar mehr, okay. Liegt das vielleicht auch daran, dass noch wenige Kunden in dem Glasfasernetz sind? Meinst du, das wird dann sich ein bisschen mehr verteilen, wenn dann mehr Leute da dranhängen?
Nee. Genau das habe ich halt festgestellt, dass es das nicht ist, weil diese Schwankungen, die man im Kupfernetz hat, wenn abends alle zu Hause sind und Netflix anschmeißen, dass es dann runtergeht, die hast du im Glasfasernetz nicht. Also ich habe tatsächlich konstant über einen Tag verteilt diese Raten. Also mal 10 oder 20 weniger, das ist natürlich klar, aber nie, dass es irgendwie gleich in den 100er-Bereich weniger oder mehr geht.
Und preislich, war das ein großer Sprung von DSL dahin oder hielt sich das in Grenzen?
Ja, das sind, weiß ich, 10 oder 12 Euro mehr, irgendwas in der Dimension oder so ist das. Aber ich brauche nicht, also für mich wäre der nächste Schritt nicht, sag ich mal, auf den 1000er zu gehen, was den Downstream angeht, ich finde halt diese 120 im Upstream halt sehr interessant.
Das stimmt, ja.
Weil die da, also das ist ja eher das Interessante.
Wenn man sagt, Cloud-Dienste nutzt, genau.
Genau, oder Fotobibliotheken mal durchsynkt oder umziehen lässt, dann ist das halt ratzefix mal gemacht und dauert halt nicht Ewigkeiten, während hin du beim DSL-Anschluss, wo du ja auch nicht immer eine, also hast ja nie eine synchrone Leitung, aber da merkst du das halt, weiß ich, mit 10 Mbit ab oder 40 Mbit im Up schon.
Genau, wichtig ist auf jeden Fall, dass die andere Hardware dann noch zu dem fixen Glasfaseranschluss passt, ne? Eben passende Netzwerkkabel, WLAN-Standards. Sonst kann man das Ganze auch gar nicht nutzen. Datenschutz, das nächste Thema, Christian. Was hast du denn da gefunden?
Ja, vielleicht haben Sie es noch nicht mitbekommen, wir haben eine neue Datenschutzbeauftragte. Eine Bundesdatenschutzbeauftragte, so muss man eher sagen. Golem, eins der bekannten Internetportale, spricht über die Nominierung der Datenexperten und Wissenschaftlerin Luise Specht-Riemschneider zur Bundesdatenschutzbeauftragten und verspricht neue Akzente. Datenschutz ist ja eher etwas, was die Leute immer so, oh shit, geh weg, ich komme. Und die gute Bonner Juraprofessorin, die jetzt nominiert ist für die Bundesdatenschutzbeauftragte, soll einen anderen Ton anschlagen, der halt auch letztendlich ja eine höhere Praxisorientierung hat und wie soll ich sagen, das Amt nochmal anders ausfüllt. Und die Digitalszene ist da sehr, sehr froh, dass wir nicht ein Bürokraten oder eine Bürokratin auf diesem Amt haben, sondern jemand, der mit Weitblick und Fachverständnis auch daran geht.
Also das heißt, die ist erst nominiert, die ist noch nicht gewählt als Datenschutzbeauftragte.
Genau, weil der Job der Alten läuft natürlich dann irgendwann aus und dann kommt eine neue. Das ist ja so, als Bundesdatenschutzbeauftragte bist du ja auch in einem politischen System so ein Stück weit mit verhaftet. Aber es wird wahrscheinlich so kommen.
Genau, 5-jährige Amtszeit, wenn sie gewählt wird, 39 Jahre, also noch recht jung. Genau, mal gespannt. Ja. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und dann noch beobachten, was die Frau Luisa Specht-Riemenschneider, den Namen, den müssen wir erstmal auswendig lernen, was die so vorhat in Sachen Datenschutz. Ihr hört Logbuch Digitalien, ja, und wenn ihr uns schon längere Zeit hört, uns gibt es ja schon seit 2017, da haben wir bestimmt schon öfter mal erwähnt, dass wir gar nicht so zu der Gamer-Community gehören. Ich glaube, das ist dann langsam klar geworden und wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Aber trotzdem wollen wir euch natürlich ein paar Gaming-Themen vorstellen. Christian zeigt gerade.
Hast du überhaupt eine Konsole? Also eine Game-Konsole?
Nee, wenn, dann spiele ich mal hin und wieder auf dem Computer.
Genau. Angry Birds.
Nee, schon richtige Sachen. Aber irgendwie keine Zeit. Irgendwie in letzter Zeit habe ich ein paar Spiele sogar gekauft, aber irgendwie nie so richtig ernsthaft angefangen. Half-Life Alyx habe ich beispielsweise gekauft. Das gab es letztens mal im Angebot. Gibt es auch diese Half-Life-Serie von Valve. Und ich meine 2020, da hat Valve Half-Life Alyx auf den Markt gebracht. Kam ja 2004 Half-Life 2, dann sollten 3 Erweiterungsepisoden kommen, aber 2 sind bislang nur rausgekommen. Episode 3 wartet die Fangemeinde bis heute drauf. Und dann kam eben Half-Life Alyx. Und Alyx ist ein Charakter aus Half-Life 2, eine junge Dame, und die ist eben Namensgeberin dieses Half-Life Alyx-Spiels. Und das wurde für VR entwickelt. Also eigentlich konnte man das anfangs nur mit einer VR-Brille spielen. Ist natürlich cool, in diese Welt einzutauchen und das eben in virtueller Realität. Ich habe allerdings keine VR-Brille. Und findige Fans haben es aber geschafft, eine Modifikation zu programmieren, dass man Half-Life Alyx auch ganz normal auf herkömmliche Weise spielen kann. Und funktioniert einwandfrei. Und deswegen habe ich mir es gekauft und schon ein bisschen gespielt. Mal gucken. Im Sommer bin ich überhaupt nicht der Spieler, aber vielleicht an langen, dunklen Herbst- und Winterabenden werde ich mir das mal wieder zu Gemüte führen.
Ich habe eine Switch, aber ich spiele halt tatsächlich auch äußerst selten. Aber so auf Bahnfahrten oder so, wenn man in Langeweile ist. Meistens dann, wenn das Internet nicht zur Verfügung steht, dann greift man zur Switch.
Ja, aber gibt schon beeindruckende Spiele. Ne? Irgendwie die Grafik, die hat sich auch sehr weiterentwickelt. Aber unter euch gibt es bestimmt einige, die regelmäßig spielen. Ja, und damit man sich zum Beispiel nicht den Rücken kaputt macht, muss man ja auch irgendwie vernünftige Möbel haben. Und da haben wir jetzt was gefunden, ja, von einem bekannten schwedischen Möbelhaus. Die haben was in der Pipeline namens das Brennboll. Was ist denn das, Christian?
Da habe ich an Brennball gedacht, dieses Hass-Sportspiel aus dem Sportunterricht. Genau, Brennboll umfasst insgesamt 20 Produkte in diesem IKEA-Universum, wo es halt so um Möbel, um, ja, wie soll ich sagen, um. Das, auf den Fotos sieht das aus wie so ein Servierwagen, wo so mit Gummistrips irgendwie eine Switch dran gekloppt ist und irgendwelche Controller draufgesetzt. Also halt verschiedene Gaming-Möbel für den Spielegenuss.
Das eine sieht aus wie ein Campingstuhl irgendwie. Sieht gar nicht so bequem aus.
Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Stuhl und Bett. Also wenn du nicht mehr von der Konsole wegkommst, dass du dich auch lang machen kannst.
Okay, für die ganz Süchtigen also.
Ja, ja. Und es gibt halt, also ich hatte schon vor, ich weiß nicht, ob es vor einem Jahr war oder vor zwei, haben die ja auch schon mal so Gaming-Stühle, die so ein bisschen aussehen wie so Autorennsitze, auf den Markt gebracht und einen höhenverstellbaren Schreibtisch so mit fancy LED-Beleuchtung und ähnliches. Und ich glaube, das ist jetzt halt für diese Gaming- und Streamer-Generation das Low-Budget-Angebot im Möbelhaus des kleinen Schwedens.
Soll im September kommen, mal gucken, wie dann die Preise auch aussehen, ne? Ob die Gaming-kompatibel sind. Aber generell ist Gaming-Zeug ja sehr teuer, oft.
Ja, diese richtigen Profi-Stühle kosten richtig viel Kohle, ja. Aber ich glaube, das wird dann hier wieder im IKEA-Preissegment sein.
Okay.
Ich finde ja diesen auf den Fotos, ihr könnt das unter anderem sehen bei Cashy, dieser Ring, der da an der Garderobe hängt, ist so ein überdimensionierter Donut, wo man sich reinsetzen soll. Ich weiß nicht, ob es bequem ist, aber.
Rettungsring,
ja.
Wenn man zu süchtig geworden ist. Ja, und dann kann man im September oder kann man nicht die PlayStation 5 Pro damit benutzen. Was hat es damit auf sich?
Ja, also einige schreiben, dass es am Gaming-Himmel einen Nachfolger der PS5 geben soll. Wobei ich mich frage, haben jetzt eigentlich alle, die eine PS5 haben wollten, mittlerweile eine bekommen? Oder sind da noch einige immer im Lieferzufluss? Und es soll halt eine Pro-Version von der PlayStation geben. Also auf die neueste Grafik hingearbeitet, schnellerer Prozessor und. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dieselbe Diskussion, weil Nintendo ja auch gesagt hat, sie bringen eine Pro-Version der Switch raus. Ob das jetzt die Gegenantwort ist oder ob vielleicht die Xbox Essentials Pro Mega irgendwas auf den Markt kommt, dass man jetzt einfach auch diesen Trend versucht, gar nicht eine neue Generation zu machen, sondern eine kleine und eine Pro-Variante davon zu bringen. Ich weiß nicht. Was es bringen soll, muss man mal halt gucken. Aber wie du auch schon sagst, die Gaming-Industrie an sich sollte man halt nicht unterschätzen. Da gehen halt sehr, sehr viele Millionen halt Jahr für Jahr über den Tisch.
Genau, aber kommen ja auch ein paar große Titel jetzt die nächsten Jahre. GTA 6 wurde ja angekündigt, hast vielleicht auch den Trailer gesehen.
Ja.
Und die neuen Spiele, die brauchen natürlich noch mehr Power als die aktuelle Generation. Und der Schritt ja für die nächste Generation, die PlayStation 6, ist wahrscheinlich noch nicht groß genug. Da sagt man sich, da bringt man erstmal so einen Refresh auf den Markt, ne?
Ja, aber ich denke auch, also bei dem Artikel steht halt auch drin, sie kann 8K ausgeben. Wer hat denn von uns einen 8K-Fernseher?
Kaum jemand. Und braucht man auch eigentlich nicht.
Ja, richtig. Und das ist ja genau wie mit 4K auch die Dimension. Die Leute kaufen sich so ein Ding, haben da irgendwie ihren Fire-TV-Stick oder ihr Fernsehreceiver da dran gebaumelt. Die strahlen immer noch in HD aus.
Ja.
Und Filme kriegst du vielleicht auch maximal in Full-HD und nicht alles in 4K. Das ist halt so ein bisschen schwierig.
Und gefühlt gab es doch die Spielekonsolen früher viel länger, oder? Die Generationen, die haben doch viel länger durchgehalten. Jetzt gefühlt andauernd irgendwie eine neue Auflage, eine neue Generation.
Ja, ich glaube auch. Also die PlayStation 4 hat sich sehr lange gehalten.
Mhm.
Und die 2er und 3er auch. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie lang der Sprung zur 5er jetzt eigentlich war. Wie viele Jahre dazwischen lagen. Aber im Kern gebe ich dir recht. Also die Zyklen werden kürzer.
Vielleicht haben wir auch ein verwaschenes Zeitverständnis durch die Corona-Pandemie. Ich weiß es nicht. Wir müssen es nochmal nachrecherchieren. Roku, da gibt's was. Ein Sicherheitsvorfall. Roku, haben wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, ist ja so Alternative zu Apple TV, Fire TV, solche Multimedia-Boxen, die man an seinen Fernseher anschließt. Was gab es denn da für einen Sicherheitsvorfall?
Ja, genau. Roku hat ein Datenleck gehabt in den Login-Details, ein sogenanntes Credential Stuffing, das ungefähr 580.000 Konten zugänglich waren. Und Roku sagte eigentlich, dass 400 Kunden, bei denen die Hardware und Abo gekauft worden sind, halt die Rückerstattung bekommen. Also da wurden halt letztendlich über diese Zugang- und Login-Daten halt Sachen gekauft. Und sie führen jetzt praktisch als Reaktion eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein, um diesen Kauf halt nochmal abzubinden. Und Roku ist ja, wie du schon sagst, halt wie ähnlich wie ein Apple, wie ein Fire TV-Stick oder ähnlich so eine kleine Streaming-Box, die man an den Fernseher anschließt. Ist aber tatsächlich eher so in Amerika ein großes Ding. In Deutschland ist so eine Roku-Box, ich kenne wenige, die eine haben. Ich habe mal irgendwann bei Amazon für 10 Euro eine gekauft, weil sie da irgendwie im Abverkauf war. Und eine der ersten war, die halt auch AirPlay unterstützen für Apple-Geräte, wenn man kein Fire TV, kein Apple TV dran klemmen will. Aber ansonsten unterscheiden die sich mit den Apps kaum von anderen auch.
Genau, ein Problem war wohl auch, dass es um Kunden geht, die die gleichen Login-Details bei unterschiedlichen Anbietern verwenden. Das ist natürlich generell irgendwie ein Problem. Das sollte man natürlich nicht machen. Und als Reaktion führt Roku jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Ist natürlich eine gute Sache. Sollte man sowieso machen. Haben wir ja schon ein paar Mal empfohlen. Ja, ja. Hast du überall Zwei-Faktor aktiviert?
Ja, zum Teil auch hier OTP mit Google Authenticator beziehungsweise Microsoft Authenticator. Genau.
Ich habe jetzt sogar Passkeys, ich glaube, bei Amazon. Das ist ja quasi der Nachfolger, wird jedenfalls so propagiert von der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Kann man dann beispielsweise unter Windows, wenn man so einen PIN hat, kann man sich dann über den PIN bei Amazon oder bei anderen Diensten einloggen lassen, weil eben die Authentifizierung mit der Hardware verknüpft ist. Also auch auf jeden Fall eine Sache, die man nutzen sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Christian, was haben wir denn noch für ein Thema rausgesucht?
Spotify plant was Neues. Wobei neu auch nicht, diskutieren sie ja auch schon Jahre drüber, über die sogenannte Hi-Fi-Funktion mit Kopfhöreroptimierung. Man kennt es bei Apple Music, da gibt es Lossless Audio und andere Audio-Komprimierungs- und Veredelungsraten, die halt das Klangbild auch auf den Kopfhörern besser machen, beziehungsweise auch zum Teil räumlich machen, 3D-Audio und ähnliches. Und Spotify will das auch einführen, aber gegen eine Zuzahlung und nicht als, wie eigentlich gedacht, Standardfunktion. Wir hatten ja in den letzten Monaten auch die Diskussion, dass Spotify an die Abos ran will und da auch nochmal eine Veränderung macht, beziehungsweise ähnlich wie Netflix und auch, gibt es ja bei einigen Streaming-Anbietern, dass Leute halt Account-Sharing machen und da will Spotify jetzt halt auch nochmal härter gegen vorgehen und das unterbinden. Von daher ist auf The Verge, beziehungsweise im Reddit-Beitrag halt zu lesen, wie Spotify sich das Ganze vorstellt und es lässt nicht Gutes erahnen. Also ich glaube nicht, dass die Leute bereit sind, dann halt nochmal 2-3 Euro mehr im Monat dafür auszugeben. Außer es ist irgendwie in einem großen Pro-Account oder Premium-Account mit drin. Aber ansonsten sehe ich da wirklich keine Hoffnung, dass die Leute für Audio, Hi-Fi in Kopfhöreroptimierung zahlen.
Ja, ich kenne das von Tidal und da habe ich bei Golem in dem Artikel dazu gelesen, dass Tidal diese High-Fidelity-Abo-Stufe sogar gestrichen hat. Die waren da ja eigentlich so die Ersten, die das mit eingeführt haben. Und da ist die gute Qualität jetzt einfach beim Standard-Abo mit drin und irgendwie würde ich das ja als Kunde auch erwarten, dass ich die möglichst beste Qualität bekomme, wenn ich da schon für bezahle, ne, irgendwie. Und hört man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Mit einem sehr guten Kopfhörer hört man vielleicht die Qualität, den Qualitätsunterschied, aber die meisten hören doch mit irgendwelchen einfachen Kopfhörern, da merkt man das doch eh nicht.
Ja, aber dieser Trend von du schließt schon ein Abo ab und dann wird's im Abo dann nochmal irgendwie feiner selektiert, dass du noch mehr zahlen musst. Und da bleibt irgendwie so dieser fade Beigeschmack, dass man immer mehr versucht, auch noch den letzten Saft aus der Zitrone rauszupressen. Und das finde ich irgendwie dann irgendwie ätzend. Also dann kann man irgendwie sagen, macht's umsonst oder man zahlt. Aber wenn man zahlt, dann passt doch einmal den Preis vernünftig an. Und dann kann ich immer noch entscheiden, bin ich bereit dafür, so viel Geld auszugeben oder nicht. Aber diese versteckten Erhöhungen und dann irgendwie nochmal Funktionen in Funktionen freizuschalten, finde ich einfach scheiße.
Bestes Beispiel jetzt Amazon mit Prime Video. Jetzt wird für die normalen Prime-Kunden Werbung bei Serien und Filmen angezeigt. Das war ja vorher komplett werbefrei. Wenn man es werbefrei weiterhin haben möchte, muss man mal nicht 3 Euro im Monat zusätzlich bezahlen. Netflix erhöht die Preise. Ich meine jetzt 13,99 fürs Standard-Abo in HD-Qualität und dieses Familienabo schon um die 20 Euro, also wird alles irgendwie teurer.
Wobei ich das bei Amazon jetzt, es kam ja die neue Staffel LOL raus, da habe ich die bei Prime Video halt logischerweise geguckt und es war dezent. Also es war am Anfang irgendwie eine Werbung von Gummibärchen, also Haribo. Die war zweimal 10 Sekunden oder so und es war dann nicht irgendwie wie bei Freevee oder Co., dass irgendwie alle 10 Minuten unterbrochen wurde, oder bei YouTube. Also ich fand's okay, es war nicht penetrant auffällig, sagen wir's mal so.
Ja, aber trotzdem, nachdem Amazon, ich glaube, letztes Jahr gerade das Prime-Abo um 20 Euro erhöht hat, ist das irgendwie ein bisschen fragwürdiger Schritt. Genau, hoffen wir, dass es dann nicht noch teurer wird demnächst. Ein Smartphone-Thema haben wir noch. Die umweltfreundlichsten Handys. Gibt es überhaupt sowas wie ein umweltfreundliches Handy?
Ja, und das Witzige ist, die kannte ich gar nicht. Also vielleicht wir haben schon mal darüber gesprochen, es gibt die Firma Fairphone.
Mhm.
Und Fairphone hat sich ja, oder ist bekannt, weil sie halt ja so ein modulares Smartphone haben. Da kannst du halt einzeln das Kameramodul rausschrauben oder den Akku ändern oder halt ein Prozessor-Upgrade machen. Und es war ja schon sehr innovativ und man hat gedacht, okay, so unter Nachhaltigkeitsaspekten, wenn ein Teil kaputt ist oder du so ein Upgrade brauchst, dann kannst du das nutzen. Da habe ich gedacht, ja, das kenne ich nur, das sind weit oben. Nee, im Eco-Ranking, also wo praktisch, wie soll ich sagen, die Ökobilanz der Telefone sind zwei Telefone der Firma TCL. Einmal das TCL 403 und einmal das TCL 40 SE.
Großes chinesisches Unternehmen.
Nehme ich mal an. Ich habe davon nie was gehört.
Ich habe sogar ein T-Shirt von TCL. Gab es mal auf der IFA, da war so ein Presseevent, da war ich mal in Corona-Zeiten, da habe ich so ein T-Shirt gekriegt mit TCL-Logo.
Siehst
du?
Daher
weiß ich das.
Genau, und Fairphone kommt mit dem Fairphone 5 5G erst auf Platz 3. Und ich habe dann gedacht, aha, das ist ja spannend. Also anscheinend ist dieses Thema, nachhaltige Telefone zu bauen, tatsächlich eher so ein Nischenthema. Mhm. Weil, kennst du jemanden, der ein Fairphone hat?
Nee, noch nie in freier Wildbahn gesehen. Du?
Ja, einen, aber auch ein älteres, das ist ein Fairphone 2 oder so. Und ich glaube, das wird auch noch ein paar Jahre im Betrieb sein, aber ich kenne sonst auch keinen. Ich habe auch noch nie gesehen, dass ich das irgendwie bei Mediamarkt, Saturn oder bei irgendeinem Mobilfunkprovider in der Auslage gesehen habe.
Gab es sonst noch irgendwas Spannendes in dieser Statistik?
Naja, es geht halt so um die, ne, also was sind die Ziele, Kunden dabei unterstützen, Nachhaltigkeit fördern, ökologischen Fußabdruck der Geräte zu reduzieren, das sind halt so die Ziele dieses Rankings. Ich glaube, das hat nicht so den großen Impact auf die Leute, weil die Leute wollen halt moderne Technik, gucken auf Design und auch so ein Fairphone ist halt vom Gehäuse ein bisschen dicker und logischerweise brauchst du ja auch irgendwo noch eine Klappe über einer Klappe, damit es wasserdicht ist und ja, also ich glaube nicht, dass das so den großen Change bringt, nur weil es so ein Ranking gibt oder weil, wie gesagt, diese Geräte da drin sind.
Ja, und vor allem keines dieser Handys wird man in Europa oder Deutschland so einfach bekommen können. Das ist, glaube ich, auch noch ein Problem.
Das Fairphone ja.
Das Fairphone ja, aber diese TCL-Geräte oder die sind vielleicht auch OEM-Hersteller für andere Hersteller. Genau, dann gibt es noch eine weitere Statistik. Samsung erobert Platz 1 von Apple zurück.
Genau, also es war ja eine kurze Zeit Apple auf Platz 1 der meistverkauften Smartphones weltweit und nachdem Samsung ja das S24 dann wieder gelauncht hat, hat sich das wieder gedreht, aber das war auch zu erwarten. Und was ich insgesamt in diesen Statistiken halt immer spannend finde, mich interessiert es eigentlich weniger, wer weltweit die Nummer 1 ist, sondern ich gucke halt immer, wie sind so die Gefälle und Deutschland ist natürlich immer noch klar Android-Land versus iPhone, obwohl das Jahre für Jahre zulegt, aber es ist halt nicht so ein krasses Gefälle wie in Amerika, wo das iPhone vor den Android-Geräten liegt oder auch die Schweiz hat eine höhere iOS-Nutzungsrate als wir in Deutschland, aber in Deutschland ist es tatsächlich so, wir hat nochmal jemand gesagt, das Land kauft billig und da kauft man halt ein Android-Gerät, weil es das schon für 100 Euro gibt und man nicht irgendwie einsieht, ein paar Tausend auf den Tisch zu packen.
Genau, in Amerika ist Apple auf jeden Fall schon immer, glaube ich, Spitzenreiter. Das war, glaube ich, noch nie gedreht. Dann gibt's noch was Neues von Motorola, hast du entdeckt.
Genau, Motorola war ja früher eine recht bekannte Marke auch im Android-Segment.
Von Google auch, glaube ich, mal aufgekauft zwischenzeitlich. Ne?
Ja, und ich glaube, die ersten Google Pixel Geräte waren, glaube ich, auch ein Moto oder das reinste Android gab es mal auf einem Moto G und Moto hat seine Edge-Reihe gleich drei neue Smartphones vorgestellt, das Edge 50 Ultra, das Edge 50 Pro und das Edge 50 Fusion. Und hat damit, wie gesagt, mit der Edge-Reihe drei spannende Geräte auf den Markt gebracht mit Wi-Fi 7, bis 1 Terabyte UFS 4.0 Speicher und einer 144 Hertz Bildwiederholrate und 2.500 Blitzhelligkeit. Das sind schon krasse hohe Werte.
Und natürlich ganz wichtig, den Moto AI KI-Funktion.
Ja, wie konnte ich das nur vergessen? KI ist ja jetzt ja überall drin. Wie gesagt, spannende Geräte. Ich guck mir mal so die ersten Reviews mal an, weil auch diese Kameras mit 64 Megapixel Teleobjektiv und 100-fach Superzoom, das sind natürlich wieder Schlagzahlen, aber man muss auch gucken, was rauskommt. Grundsätzlich finde ich an diesem Thema spannend, dass Motorola sich wieder so ein bisschen gefangen hat und wieder back auf dem Markt ist.
War ja eigentlich immer beliebt, ne? Genau. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und dann am Ende noch ganz kurz ein Artikel, den wir ganz amüsant fanden. Über 3 Millionen Menschen in Deutschland sind noch nie online gegangen. Hättest du das gedacht? Ist doch eine ganze Menge, 3 Millionen.
Ja, habe ich auch nicht gedacht. Aber das tatsächlich sind es 3 Millionen. Cashy hat es auch gefunden, nach dem Statistischen Bundesamt. 6% waren da, das sind 3,4 Millionen entsprechend, waren noch nie online. Mhm. Also weder mit dem Computer noch mit dem Smartphone noch ähnliches.
Sind 5% der 16- bis 74-Jährigen. Kroatien ist EU-Spitzenreiter. 14% der 16- bis 74-Jährigen waren noch nie online.
Was lesen wir daraus ab? Der Überweisungsträger ist noch nicht tot.
Genau.
Und Papier und Bürokratie siegt noch immer. Nee, also ich glaube,
kann ja die verschiedensten Gründe haben.
Ja, genau.
Genau. Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Ausgabe von Logbuch Digitalien. Aber natürlich haben wir auch wieder ein paar Apps im Gepäck. Christian, welche hast du denn heute dabei?
Heute tatsächlich mal das Google Wallet. Aus dem einfachen Grund, nicht weil ich wir hatten gerade eben schon zwischendrin darüber gesprochen, weil ich die Möglichkeiten, alle Kredit- und Debitkarten da rein zu hämmern, so toll finde, weil es ist immer noch grottenschlecht bei Google. Shoutout, ändert das bitte. Das ist bei Apple Pay besser gelöst. Nein, aber sie haben jetzt eine Funktion eingeführt, die es bei Apple schon länger gibt, dass sich aus Mails auch sogenannte Wallet-Dateien, die für Apple Wallet gemacht sind oder für die Börse bei Apple, auch das Google Wallet lesen kann, so dass ich nicht immer erst umkonvertieren muss, sondern das Google Wallet auch meine Apple Wallet Dateien lesen kann.
Ah ja, praktisch. Werde ich auf jeden Fall mal testen.
Also meine ganzen Karten und Eintrittskarten für Events, Republika und Co. passen jetzt problemlos auch da rein.
Genau, Google Wallet habe ich auch schon öfter genutzt. Kinokarten zum Beispiel kann man da ganz gut hinterlegen, ganz praktisch. Ich habe auch was dabei, hatte ich schon mal vorgestellt, DeepL, diese Übersetzungs-App, und die gibt es nämlich auch für Windows, also nicht nur für Smartphone, sondern kann man auch unter Windows nutzen. Und da gibt es einen ganz praktischen Shortcut, falls ihr den noch nicht kennt, Steuerung CC. Und wenn man den drückt, dann wird sofort übersetzt, was man gerade markiert hat. Ganz praktisch. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Wir hören uns wieder am 14. Mai. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.